Ja, liebe Gemeinde, wir kommen nun zum zweiten Teil unserer Versammlung heute und wollen uns dem Wort Gottes widmen und ja, in diesen reichen Schatz, den wir vor uns haben, auch gemeinsam etwas hineintauchen. Und das kann man schon sagen. Ich merke das immer wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das schafft, zu Hause mal vor der Bibelstunde auch mal die Kapitel mal durchzulesen, in das Buch Jesaja, wo wir unterwegs mal sind, mal reinzuschauen. Und eins, denke ich, merkt man ganz schnell, Jesaja kann man nicht nebenbei lesen. Das ist schwer. Man muss schon sich Zeit nehmen, das Lesen, da sind wir wieder bei dem Thema von heute, Zeit nehmen, um da wirklich hineinzutauchen in das Wort, was uns Gott durch Jesaja auch so hinterlassen hat. Jesaja, da sind wir jetzt unterwegs. Jesaja, den wir genannt haben, ein Prophet mit dem Fernglas. Und irgendwie hat mich das diese Tage auch wieder beschäftigt, so dieser Gedanke, der Prophet mit dem Fernglas. Und als ich die Tage wieder, die Texte mehrmals gelesen habe, merkte ich, das passt so gut, das mit dem Fernglas. Und ich merke, um das zu nutzen, wenn man das Fernglas hat und das Buch jetzt liest und das mit Vergleich mit einem Fernglas, mir geht das so, als ob man jetzt ständig das Fernglas mal wegnimmt und wieder nimmt, wegnimmt und wieder durchs Fernglas guckt. Und so habe ich den Eindruck, schreibt Jesaja das Buch. Man liest und merkt, oh, jetzt bin ich in der Gegenwart. Und dann im gleichen Atemzug merke ich, jetzt bin ich in der Zukunft, jetzt habe ich wieder Fernglas an, als ob. Da ist das Zukünftige gesprochen. Dann merke ich plötzlich, muss es wieder runter. Und vielleicht an dieser Stelle so ein Tipp, wenn jemand auch mal die Bibel liest und sich irgendwelche Zeichen daneben macht oder irgendwelche Notizen, dachte ich, so kann man die Jesaja-Buch ganz gut lesen, indem man vielleicht so zwei Kreise macht als Zeichen für ein Fernglas. Und wenn man dann liest und merkt, oh, jetzt will er wieder was vorhersagen, jetzt ist er wieder weit in der Zukunft, mal dahinter mal ein Fernglas zu machen. Und man merkt dann, wie dieser Wechsel immer stattfindet. Fernglas angesetzt, wieder runter. Fernglas angesetzt, wieder runter. Zu sehen, wie Gott Jesaja gebraucht, um diese Dinge wirklich zu zeigen. Jetzt bin ich in der Gegenwart, jetzt wieder in der Zukunft. Wir waren ja bis jetzt unterwegs in den letzten Wochen. Wir haben die Kapitel 13 bis 23 durchgenommen. Da, wo es um die Anklage der Nationen ging, da haben wir immer wieder einzelne Nationen mal betrachtet, zu denen Gott mal gesprochen hat. Und in den letzten Tagen, in den letzten Mittwochen haben wir Kapitel 24 bis 27 durchgenommen, wo es um das zukünftige, einfach die Trübsal ging und um das zukünftige Friedensreich, wo da schon sehr deutlich war, dass Jesaja schon die ganze Zeit als ob mit dem Fernglas geschaut hat. Das war das, was wir bis jetzt so hatten. Und heute steigen wir in den Kapitel 28 ein. Und in Kapitel 28 habe ich den Eindruck, dass Jesaja jetzt so sozusagen das Fernglas runternimmt und voll in der Gegenwart ist. Und jetzt Menschen anspricht. Und seine Botschaft gilt den Menschen sehr deutlich, die um ihn herum waren, seine Zeitgenossen, dass er jetzt in der Gegenwart spricht. Und da sind wir, und zwar in den Kapiteln 28 bis 23, diese Kapitel kann man ganz gut vielleicht zusammenfassen, denn die haben eins irgendwie gemeinsam. Wenn man die liest, dann merkt man, die meisten Kapitel von 28 bis 33 beginnen ähnlich. Und zwar beginnen sie mit einem, ja, so eine, kann man sagen, Aufruf. Und kein einfachen Aufruf, sondern mit einem Wort, das wir ganz gut kennen. Und zwar, es geht um ein Wehrufen. Ja? Und wir werden das sehr schnell merken und lesen mal diese ersten Verse jeweils. Es beginnt zum Beispiel im Kapitel 28, Vers 1 beginnt es: Weh der prächtigen Krone der Trunkenen von Ephraim, der welken Blume. Ja, da wird plötzlich ein Ort angesprochen. Es wird nicht mehr das ganze Land, nicht mehr ein Volk angesprochen. Hier geht es um eine Stadt und da werden wir gleich näher dazu kommen. Dann lesen wir weiter in Kapitel 29 wieder. Lesen wir im Vers 1, wehe Ariel, Ariel, du Stadt, wo David lagerte. Da spricht Jesaja plötzlich direkt eine Stadt an, und zwar Ariel als ein Ausdruck für Jerusalem. Und manche, vielleicht Übersetzungen, merkt ihr, wenn ihr lest, da steht nicht Ariel, sondern steht direkt Gottes Herd. Ja? Man sagt, das ist so, das ist ein Zeichen dafür, für den Herd von Brandopferaltar, wo das gelegt wurde, das Opfer selber drauf. Und dadurch, dass Jerusalem das Zentrum sozusagen war von dem Südreich und vom ganzen Volk sozusagen, dort, wo eigentlich geopfert wurde, das Zentrum war, wo man sich getroffen hatte, wo man Gott begegnete, und die wird dann angesprochen. Zu ihr, zu dieser Stadt ist dieses Weh ausgesprochen. Im gleichen Kapitel geht das, und da sind wir immer noch bei dieser Stadt, und dann geht das mehr vielleicht um die Bewohner, um die Herrscher, die dort sind in der Stadt. Da lesen wir in Kapitel 29, Vers 15 heißt es, wehe denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen von dem Herrn und mit ihrem Tun im Finstern bleiben und sprechen. Wer sieht uns und wer kennt uns? Ja, da spricht er plötzlich die Führer und Menschen an, die Verantwortung in der Stadt haben und sagen, ja, denken so und leben so, treffen Entscheidungen, als ob Gott sie gar nicht sieht. Die haben sich so weit überhoben und denken, wenn wir das im Verborgenen, irgendwelche Entscheidungen treffen, dann sieht Gott das nicht. So weit haben sie sich entfernt, und die spricht Gott dann direkt hier an. Wir gehen weiter in Kapitel 30, da beginnt es wieder mit einem Wehwort. Wehe denen, die abtrünnigen Söhnen, spricht der Herr, die ohne mich Pläne fassen und ohne meinen Geist Bündnisse eingehen, um eine Sünde auf die andere zu häufen. Auch da merken wir, geht es immer noch um diese Menschen, die diese Pläne machen, und zwar ohne Gott überhaupt zu fragen. Ja? Dass sie sagen, ich unternehme was und frage Gott gar nicht danach. Ja? Und wir gehen noch einen Schritt weiter zu Kapitel 31. Auch da wieder beginnt das Kapitel mit einem W-Wort. Und da heißt es, wehe denen, die hinabziehen nach Ägypten um Hilfe und sich verlassen, also nach Ägypten und Hilfe und sich verlassen auf Rosse und hoffen auf Wagen, weil ihrer viele sind, und auf Gespanne, weil sie sehr stark sind. Also da wieder ein Wehruf an das Volk, wehe denen, die Hilfe nicht bei mir suchen, sondern gucken sich um, wer ist denn ganz stark, wer könnte mich beschützen, wer hat die meisten Geschütze, wer hat die meisten Pferde, wer hat die stärksten Waffen und so weiter, und geht dahin und nicht in erster Linie an Gott. Und so merken wir, immer wieder Weh, dann haben wir noch einen Wehruf, und zwar in dem Kapitel 33, bis jetzt. Die Wehrufe, die wir gehört haben, die wir gelesen haben, gingen alle an das Volk Israel, an die Juden raus. Und jetzt das letzte Weh, was hier gesprochen wird, in dem Vers 33 heißt es, wehe dir, du Verwüster, der du selbst nicht verwüstet bist, und du Räuber, der du selbst nicht beraubt bist. Und hier geht es an den Feind Israel. Einerseits, von dem wir schon gehört haben, den Gott als Werkzeug gebraucht, um Israel zu zeigen, um Israel sozusagen, ja, zu bestrafen, kann man auch so sagen. Und an den wird jetzt auch ein Weh ausgesprochen, als der Verwüster, und auch ein Gerichtswort über ihn. Und wenn wir das jetzt so zurückgehen, jetzt wieder auf Präsentation, und wir haben dann sozusagen die 6 Wehrufe, die 5 davon gelten also dem Volk Israel, dem Volk Gottes quasi, und 1 den Assyrern. Und mittendrin, so wie wir Gott eigentlich kennen, so wie wir ihn in Jesaja-Buch kennengelernt haben, mittendrin bei den Wehs finden wir ein Kapitel, und zwar Kapitel 32, und da plötzlich spricht Gott von dem Messias und dem Friedensreich, was er ausbauen wird, und nimmt sich wirklich Zeit und beschreibt sehr deutlich, wir haben das, glaube ich, vor einigen Wochen, als Johann Dück hier mal die Bibelstunde gemacht hat und auch erzählt hat von dem tausendjährigen Reich, wie Gott sich das vorstellt, was dort alles sein wird, wie es dort aussehen wird. Und hier nimmt er sich wieder ein ganzes Kapitel vor und beschreibt diese Situation. Also das sind so ganz grob, wenn wir jetzt uns anschauen, der Abschnitt, der vor uns liegt. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam in das Kapitel 28 etwas tiefer hineintauchen. Ja, wir werden das nicht wirklich alles ins Detail durchnehmen können, und doch möchte ich das exemplarisch so ein bisschen näher betrachten, Kapitel 28, und gemeinsam durch diesen Abschnitt gehen und einige Wahrheiten für uns mal rausnehmen und versuchen daran, ja, auch irgendwie auf Gottes Wort zu hören und für uns etwas auch für den Alltag mitnehmen. Wir beginnen mit dem ersten Wehruf, den wir finden in dem Kapitel 28. Und der beginnt wie folgt: Wehe der prächtigen Krone der Trunkenen von Ephraim, der welken Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, die da prangt hoch über dem fetten Tal derer, die vom Wein taumeln. Also, wir haben hier das erste Weh und das erste Aufschrei, also Weh kann man auch anders übersetzen, es ist ein Aufschrei des Schmerzens, der Klage und auch der Anklage, so kann man es Weh verstehen. Und jetzt kommt das erste Weh und wir lesen hier an die Krone der Trunkenheit von Ephraim. Also die Krone ist hier gemeint, es geht hier um eine Stadt. Und zwar geht es hier um die Stadt Samarien. Wir können wieder rübergehen in die Präsentation. Und da vielleicht erstmal verweilen. Ja, wir haben also, es geht um einen Wehruf um Samaria. Samaria war die Hauptstadt vom Nordreich. Ich habe hier eine Karte mitgebracht, die uns einfach zeigt, blau ist das Nordreich in ihrer vollen Blüte und hier das Südreich. Samaria liegt ungefähr da. Und Samaria galt so wie als Hauptstadt vom Nordreich. Und so wie Jerusalem im Südreich war, hier vorne, so war Samaria für das Nordreich. Deswegen heißt es hier, wehe der prächtigen Krone, also der Samaria, der Trunkenen, wo in Ephraim. Und das Ephraim ist hier auch ein Bild für das ganze Nordreich. Und hier wird ein Weh ausgesprochen. Und warum? Weil sie ein Problem hat. Ein Weh ausgesprochen, was wir finden, wegen ihrer Überheblichkeit und der Genusssucht unvermeidlicher Sicherheit. Das heißt, die Stadt ist so weit gekommen, Gott hat so viel Segen geschenkt, dass sie prächtig geworden ist. Ja, hier sprechen wir, andere Übersetzungen sprechen vom Blumenkranz. Die Stadt Samaria war etwas erhöht und hatte wunderschöne Stadtmauer. Und wenn man die Stadt angeguckt hat, die war schön anzugucken. Die war sehr reich. Die Menschen lebten da sehr gut. Ihnen ging es richtig gut. Das Ganze drumherum war schön. Und dort wurde viel Wein angebaut. Weintrauben wurden dort viel, also von diesem Gewächs. Das gab es viel davon. Und die Folge davon war, dass die Menschen das in Überfluss genossen haben. Und Trunksucht war ein großes Problem geworden. Ja? Und dadurch, dass sie so prächtig war und so reich geworden ist, waren die stolz geworden auf sich. Ja? Und so sagt jetzt hier der Prophet hier, Gott durch den Propheten, und sagt, wehe dir, du prächtige Krone der Trunkenheit von Ephraim, der welken Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, die da prangt hoch über den fetten Tal derer, die von Wein taumeln. Ja, so. Und jetzt spricht es an, und ich für mich als erstes, als ich gedacht habe, es ist etwas Schönes. Gott beschenkte sie vorher mit was Schönem, mit Reichtum, mit Schönheit, mit guten Getränken. Ja, die konnten vieles machen, aber die, das führte sie dazu, wozu, dass sie sich von Gott entfernt haben. Das, für mich war das auch eine Warnung und irgendwie fragte ich mich, was kann ich davon lernen? Kann dieses Weh auch mir gelten? Ja, und dann dachte ich, davon sind wir vielleicht gar nicht so weit entfernt. Wir in unserem Lande hier, eigentlich kann man schon sagen, dass wir sehr prächtig geworden sind. Unser Land ist sehr prächtig. Wir haben genug davon und auch Genusssucht. Ja, wir haben heute von der Zeit gehört. Ja, wir verbringen Zeit von Sachen, womit wir beschenkt sind vielleicht. Wir haben heute vom Internet auch gehört und vom Computer, Fernseher, alle, vielleicht andere Dinge, womit wir viel Zeit verbringen können. Und merken, wir entfernen uns weiter von Gott. Und das Problem hatte hier auch diese Stadt Samaria. Sie entfernten sich von Gott. Die haben nur auf sich geguckt und auf eigene Sicherheiten. Und dann spricht Gott ein Urteil. Und es geht weiter in Vers 2. Plötzlich heißt es wie folgt. Lesen wir, siehe, einen starken und mächtigen hält der Herr bereit wie ein Hagelsturm, wie verderbliches Wetter, wie Wasserflut, die mächtig einreißt, wirft er zu Boden mit Gewalt. Mit Füßen wird zertreten die prächtige Krone der Trunkenen von Ephraim und die welke Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, die da prangt hoch über dem fetten Tal, wird sein wie ein Frühfeige von dem Sommer, die einer erspäht und flugs aus der Hand verschlingt. Hier spricht Gott sofort ein Urteil, sagt, es wird bei dir nicht so bleiben. Es wird über dich ein Starker kommen. Und da haben wir wieder jemanden, den wir schon kennengelernt haben, über den wir schon gesprochen haben. Das war das Volk Assyrien. Und hier spricht Gott und der Prophet über den König aus Assyrien. Und er wird kommen wie ein Hagelsturm. Wir haben das schon am Anfang des Jesajas gelesen, wie schnell der kommen wird. Mit was für einer Wucht der kommen wird. Wie ein Hagelsturm. Und wir kennen ja, Hagel, der bahnt sich meistens nicht an. Der ist plötzlich da und zerstört alles. Diese Woche sprach ich mit meinem Cousin und er sagte, ich bin so froh, dass mein Haus versichert war. Sowieso. Der ist fast komplett zerstört. Ganz viele Bollen. Wieso? Sagt er, von jetzt auf gleich kam ein Hagel. Der wohnt bei Köln. Und im Sommer sagt er, von jetzt auf gleich war so ein Hagel. Der hat uns Autos zerstört, unser Dach zerstört, Fenster zerstört, die Fassaden. Das Haus ist fast neu. Plötzlich war das da. Und hier sagt Gott diesem Volk, und Assyrer werden so kommen. Und er benutzt noch ein Bild und sagt hier, zum Beispiel lesen wir in Vers 4 und sagt, und die welke Blume ihrer leiblichen Herrlichkeit, die da prangt hoch über den fetten Tal, wird sein, und dann wie eine frühe Feige von dem Sommer, die einer erspäht und flugs aus der Hand verschlingt. Gott benutzt hier ein Bild und sagt, mit dir wird das so ergehen wie mit einer Frühfeige. Feigen galten damals als eine ganz besondere, edle Frucht. Und es gibt Feigen, die sehr früh reif sind und etliche, die Spätfeigen sind. Und die Frühfeigen, die werden meistens sofort genommen, weil man wartet auf die Frucht, die plötzlich dann reif wird. Und was macht man mit den ersten Früchten, die man in Bäumen sieht, die reif werden? Pflückt man die und wohin damit? Rein, die verschlingt man, die sammelt man nicht, sondern die nimmt man und isst sofort und sagt, das wird mit dir passieren, keine Chance. Die kommen auf dich, ja, du schöne Krone, die du dich da hinstellst, die werden auf dich kommen und sofort zerstören. Das Bild nutzt hier so deutlich der Prophet dem Volk. Und dann merken wir, an dieser Stelle müssten wir jetzt plötzlich eine Brille ansetzen, ja. Wir lesen weiter in dem Kapitel und jetzt plötzlich kommt ein Ausdruck, den wir die Kapitel vorher, Kapitel 24 bis oder 23 bis 27 immer wieder gelesen haben. Und jetzt heißt es wieder in Vers 5, zu der Zeit, ja, immer wenn das kommt, zu der Zeit, kann man sich vorstellen, wups, wird wieder die Brille angesetzt. Und dann spricht der Prophet wieder endzeitlich und sagt, zu der Zeit wird der Herr Zebaoth eine liebliche Krone sein und ein herrlicher Kranz für die übrig gebliebenen seines Volkes und ein Geist des Rechts für den, der zu Gericht sitzt und eine Kraft denen, die den Kampf zurücktreiben zum Tor. Merken wir, wie wieder das Prinzip hier gilt? Gott beschreibt die Situation von Samaria. Er beschreibt sein Urteil und für uns wieder scheinbar auswegslos. Wieder ganz schlimm. Ja, er beschreibt, wie stolz die sind auf ihre, fühlen sich als die Krone. Ja, so beschreibt es ja mehrmals, wird das genannt. Samaria fühlt sich als die Krone des Volkes. Und jetzt plötzlich sagt Gott zu denen, zu der Zeit, es wird eine Zeit kommen, da wird nicht Samaria die Krone sein im Land. Dann sagt Gott, ich selber, ja, sagt der Herr Zebaoth, ein liebliche Krone wird er sein. Für wen? Und hier ist wieder angesprochen, ja, und ein herrlicher Kranz, auch wieder, ja, das Bild wird wieder gebraucht von Samaria, denn die Stadtmauer, ja, um die Stadt herum, die wurde wie so ein Kranz genannt, und sagte Gott, und ich werde jetzt der Schmuck sein, so wie dir vielleicht die Mauer für die Stadt, so sagt Gott, ich mit meiner Gerechtigkeit, für diejenigen, die sich fest an mir klammern, ja, die überbleiben, sagt, für die bin ich der eigentliche, der richtige Kranz und die Krone, die euer Häupter schmücken werden. Und endzeitlich gesehen, ein Worte der Hoffnung für die wenigen, ja, die sich festklammern an Gott. Dachte auch wieder, was für eine Ermutigung für uns. Auch wenn wir rundherum vielleicht auch heute noch erleben, wo Menschen scheinbar so viel Glück erleben und scheinbar alles haben und reich sind, ja, und uns ja doch fertig machen für das, wie wir leben, was wir glauben. Und Gott sagt, halte durch. Ich werde dem ein Ende setzen. Diejenigen, die hochmütig von mir denken, die sich die Sicherheit nicht bei mir suchen. Ich werde irgendwann mal dein Kranz sein. Das waren die ermutigenden Worte an dieser Stelle, an diejenigen, die sich da an den Überrest. Und wir lesen weiter. Und jetzt wendet sich plötzlich in Vers 7, lesen wir, aber auch diese. Ja, jetzt sind plötzlich nicht nur das ganze Volk gemeint, sondern jetzt wird da sehr, sehr persönlich und sehr deutlich und ist nicht nur die ganze Stadt, sondern plötzlich werden einzelne Gruppen angesprochen. Hier geht es, um wem geht es hier? Das sagt ja auch in dem gleichen Vers. Aber auch diese sind vom Wein toll geworden und taumeln von starkem Getränk. Wer? Und jetzt wird gesagt, Priester und Propheten sind toll von starkem Getränk, sind vom Wein verwirrt. Sie taumeln von starkem Getränk. Sie sind toll beim Weissagen und wanken beim Rechtsprechen. Denn alle Tische sind voll Gespei und Unflat an allen Orten. Wen, sagen sie, will der denn Erkenntnis lehren? Wem will der Offenbarung zu verstehen geben? Denen, die entwöhnt sind von der Milch, denen, die von der Brust abgesetzt sind? Zavla Zaf steht hier. Wir können auch sagen, vielleicht Papalapap, einfach übersetzt. Hier ein wenig, da ein wenig, hier was gesprochen, da was gesprochen. Jetzt wird die geistliche Führung angesprochen plötzlich. Auch die haben sich verführen lassen von dem Schönen drumherum und haben sich ja beirren lassen von dem Ganzen und haben sich ja einlullen, kann man sagen, haben sich auch plötzlich der Trunkenheit ergeben. Das heißt, die sind der Genusssucht auch verfallen, so dass sie nicht mehr imstande waren, Entscheidungen, richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, und das wird sehr krass hier beschrieben, wie ausschweifend sie gelebt haben. Ja, eigentlich sehr unangenehm, unangebracht. Und die hörten die Botschaft des Jesajas. Und hier ist die Frage, wie reagierten die auf die Botschaft von Jesaja? Und das verrät uns hier Vers 9, die fühlten sich wie kleine Kinder. Was erzählt uns dieser Prophet? Wir sind doch keine Kinder mehr. Wir trinken nicht mehr Milch. Zu uns muss er mal richtig reden. Das, was er redet, und so empfanden die hier. Und hier ist diese Redewendung, ja, Zavler Zaff. Also, das verstehe ich mir, das ist für Babys. Das, was er redet, das ist für kleine Kinder. Das muss er nicht zu uns reden. Das kann er zu anderen reden, aber nicht zu uns. Und sie verschließen sich damit der Botschaft Gottes. Die Botschaft, die hier gesagt wird von Jesaja, war zu schlicht, zu einfach. Und das hatte Folgen, dass die Botschaft, die sie gehört haben, die scheinbar doch sehr deutlich war, aber für die war das zu einfach. Auch das führte mich wieder zurück in die heutige Zeit. Ist nicht die Botschaft, die wir heute zu verkündigen haben, die Botschaft des Evangeliums, für manche Menschen um uns herum, die Gott vielleicht fern sind, die vielleicht sich auch darüber überheben, zu einfach, zu primitiv? Das kann nicht sein, dass wir uns einfach an Gott wenden können und bei ihm Vergebung, einfach an Jesus glauben. Der Mensch Jesus stirbt für die Sünden der Welt und wenn ich an ihn glaube, werde ich gerettet, komm in den Himmel, in den Paradies. Nee, das ist zu einfach. Das kannst du den Kindern erzählen. Die glauben es vielleicht. Aber ich doch nicht. Ich bin doch schon ein Mensch, der in der Aufklärung lebt. Ich weiß doch, woher der Mensch kommt und wohin der geht. So ähnlich muss man sich hier vielleicht auch so vorstellen, die Situation. Und dann kommt Gott und spricht hier ein Urteil über diese Menschen. Und wir lesen weiter ab Vers 11. Jawohl, sagt der Prophet, Gott wird einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk. Er, der zu ihnen gesagt hat, das ist die Ruhe, schaffet Ruhe den Müden und das ist die Erquickung, aber sie wollen nicht hören. Gott sprach ganz einfach, mit einfachen Worten, in Ruhe, aber sie wollten es nicht. Sie wollten es nicht. Darum soll so auch des Herrn Wort an sie ergehen. Wie? Und jetzt nutzt der Prophet die gleichen Worte, die vorher auch die Priester und Propheten, also die Leitung benutzt haben. Und er sagt, darum soll so auch des Herrn Wort an sie ergehen. Zavla zaf, zavla zaf, kavla kaf, kavla kaf. Hier ein wenig, da ein wenig. Da sind, dass sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Ein klares Urteil, das Gott hier spricht. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, und das ist so typisch in diesen Kapiteln, die jetzt auch so immer wieder folgen, da merken wir, irgendwie kommt uns das doch bekannt vor, oder? Dieser Vers, jawohl, Gott wird einmal mit unverständlichen Sprachen und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk. Menschen, die ihm nicht glauben wollen. Ein Vers, auf den auch Apostel Paulus gebraucht. Ja? Und zwar in Zusammenhang, als er an die Korinther schreibt. Und zwar ging es darum, um die Gaben, Einsetzung der Gaben, Zungenrede oder prophetische Rede. Und da benutzt der Apostel Paulus und zitiert diese Stelle. Und sagt, wisst ihr was, das Zungenreden, ja, das ist eigentlich, war das dafür gedacht, ja, im Alten Testament, dass Gott diese unverständliche Sprache gebraucht hat, ja, damit sie nicht verstehen. Gott spricht und die verstehen nicht. Von daher, und darauf gründet sich, und das benutzt Paulus an dieser Stelle, und sagt, deswegen, ihr Lieben, und ermutigt, wenn ihr redet, redet prophetisch, redet so, wenn ihr vor der Versammlung redet, so dass jeder vom Kind bis zum Greis euch versteht. Es ist viel wichtiger, danach zu streben, deutliche Worte zu benehmen, damit die Botschaft die Herzen erreicht, die von ihm kommt. Ja? Und an dieser Stelle, eigentlich fand ich ein grausames Urteil. Gott redet und ich verstehe ihn nicht. Für mich kommt das vor wie ein Geplapperer. Das führte Gott dazu, die führenden Priester und Propheten können Gott nicht verstehen. Die sind verschlossen dafür. Und dann ist wieder Gott an dieser Stelle. Er sucht Lösung. Ja? Und dann kommen Worte wie, also erstmal haben wir von 14 lesen wir erstmal, und zwar Jesaja interpretiert sozusagen die Haltung der Menschen, ja, und beschreibt das, ihre Herzenshaltung. Und zwar ab 14 lesen wir: So höret nun des Herrn Wort, ihr Spötter, die ihr herrschet über das Volk, das in Jerusalem ist. Ihr sprecht: Wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut daherfährt, wird sie uns nicht treffen. Denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht und Trug zu unserem Schutz gemacht. Also hier ist es so, wie gesagt, Jesaja interpretiert sozusagen die Menschen, die Führung, sagen, die haben einen Bund geschlossen. Und das kann man sehr unterschiedlich auslegen. Man kann, manche sehen damit, dass sie diesen Bund, auf den er später eingehen wird, mit Ägypten geschlossen haben, um gegen Assyrien zu bestehen, um darin den Schutz zu suchen. Manche legen das auch schon darüber hinaus, wie so Fruchtenbaum, der sagt, das ist hier auch wieder prophetisch gesehen, das ist schon der Bund mit dem Antichristen gemeint, ja, also auch schon endzeitlich gesehen. Man kann es beides sehen, vor allen Dingen, wenn man jetzt den Vers 16 dazu nimmt, denn hier schafft Gott plötzlich Lösung. Ja, auch wiederum, wieder ein typisches Zeichen wie vorher. Dann lesen wir Worte, die wir, denke ich, sehr gut kennen. Ja, Worte, Vers 16. Darum spricht Gott, der Herr. Und jetzt will er den sagen. Darum hat Gott wieder etwas Wunderbares geschaffen. Und zwar etwas Sicheres, was nicht wanken wird. Und etwas, worauf sie sich wirklich verlassen können. Nicht so irgendwelche Bündnisse, die schwach sind, sondern Gott will etwas Festes machen. Und dann sagt er: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Und wer glaubt, der flieht nicht. Oder und wer an diesen Grundstein, an diesen Eckstein glaubt, sagt er, der bleibt fest. Und ich will das Recht zur Rechtsschnur, die Gerechtigkeit zur Waage machen. Worte der Hoffnung, sagt ihr lieben Leute, aber ich will was dem entgegensetzen. Ich setze einen Grundstein, einen Eckstein. Und das Wort kennen wir ja sehr gut. Ja, wie zum Beispiel, wir schauen in die Psalmen rein, Psalm 118, dort wird das ja erwähnt. In Psalm 118, dieser Vers, dieser Eckstein oder eine ganz bekannte Stelle. Und ich dachte, wir lesen die einfach mal, wie das Neue Testament, wie der Apostel Petrus dieses nutzt und wie wir das erleben, was Gott hier dem Volk damals versprochen hat. Er hat gesagt, ich lege einen Eckstein, etwas Sicheres. In das ganze Chaos, was jetzt herrscht, ja, ihr taumelt, ihr wisst nicht, was recht ist, ja, ihr seid betrunken und könnt euch nicht konzentrieren. Und mitten rein will ich ein Fundament legen und daran einen Eckstein legen. Und an diesen Eckstein werde ich was aufbauen, was sicher ist. Und der Apostel Petrus, der nutzt ja dieses Bild und beschreibt, wie wir Gläubige diesen Eckstein nutzen und wie wir davon profitieren. Und ich möchte uns dieses einfach mal vorlesen, dass wir einfach merken, was Gott damals schon dem Volk eigentlich versprochen hat, woran sie sich festhalten könnten. Und wir praktizieren das. Und wir lesen das in 1. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 1 lese ich bis 10. So legt nun ab alle Bosheit und alle Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Auch hier kann man sagen, wie so ein Wehruf, ja, so sagt der Mensch, legt das doch alles ab. Er redet zu den Gläubigen auch, ne? Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und jetzt, zu ihm kommt alles, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr, als ihr lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zum heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Und jetzt, darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist er ein Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ja, wunderbar, ja, wie Gott das nutzt, die Worte von damals, ja, und hier beschreibt Paulus noch, was wir erlebt haben. Plötzlich sind wir die Steine, die an diesem Eckstein, ja, wenn wir glauben, dann werden wir an diesen Eckstein dran gemacht und werden Mauern gezogen. Wir haben Sicherheit, ja, und er verspricht denen ja auch hier in Jesaja 28 und sagt, ich werde eine Richtschnur ziehen. Ja, an diesem Eckstein, alles, was dran gebaut wird, das wird richtig sein. Und weil alles, was dazu nicht gehört, das wird weggetan sein. Und es wird Sicherheit geben, es wird Stärke geben. Und darauf sich zu verlassen, das lohnt sich. Und das, da ermutigt er an dieser Stelle das Volk. So, ich muss wieder zurück zum Kapitel kommen. Und so lesen wir weiter in dem Kapitel. Und er beschreibt dann, was es dann heißt, wenn sie sich doch an ihr eigenes festhalten, an ihre eigene Sicherheit, die sich aufgebaut haben, und nutzt so einige Bilder. Er spricht vom Vertrag, den sie dann geschlossen haben, mit Ungerechten, der wird brechen. Dann benutzt er so ein Bild, denn das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken, und die Decke zu schmal, um sich drein zu schmiegen. Ein Vers 20 zum Beispiel, wo er sagt, das ist zu kurz, das bringt nichts. Ja? So, du denkst, das ist eine Sicherheit und legst dich in ein sicheres Bett, aber da kannst du dich noch nicht mal ausstrecken, das passt nicht. Das passt für dich nicht. Ja, eine Decke, mit der du dich angeblich zudecken willst, die ist zu kurz. Das wird nichts bringen, ja, so eine Decke zu haben. Und dann benutzt Gott noch ein Beispiel, ein Gleichnis, um dem Volk noch etwas deutlich zu machen. Und wir lesen das Gleichnis zusammen, abschließend auch in diesem Kapitel. Und da steht Folgendes. Nehmt zu Ohren und hört meine Stimme, ab Vers 23 lese ich. Merkt auf und hört mein Reden. Pflügt oder gräbt oder bricht denn ein Ackermann sein Acker zu Saat immerfort um? Ist nicht so, wenn er ihn geebnet hat, dann streut er Dill und wirft Kümmel und sät Weizen und Gerste, ein jedes, wohin er es haben will, und spellt an den Rand? So unterwies ihn sein Gott und lehrte ihn, wie er recht sei. Auch drischt man den Dill nicht mit Dreschschlitten und lässt auch nicht die Walze über den Kümmel gehen, sondern den Dill schlägt man aus mit einem Stabe und den Kümmel mit einem Stecken. Zermalt man etwa das Getreide? Nein. Man drischt es nicht ganz und gar, wenn man es mit Dreschwalze und ihrem Gespann ausdrischt. Auch das kommt her vom Herrn Zebaoth. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich heraus. Ein Bild vom Ackerbau, vom Bauer. Nun, ich war nie ein Bauer, habe auch bei keinem gearbeitet, habe auch mit Weizen nie richtig was zu tun gehabt oder mit anderen Dingen. Aber wenn wir das so hören, was meint ihr? Vielleicht Leute, die damit schon gearbeitet haben. Was wollte Gott hier sagen dem Volk mit diesem Gleichnis? Was wollte Gott dem Volk sagen? So am Ende so dieses Wehrufs. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Traut euch ruhig, es ist gut, wenn man da was sagt. Was könnte Gott dann zu sagen haben durch dieses Gleichnis? Vielleicht ist es zu einfach. Die Antwort ist eigentlich fast drinne in dem Abschnitt, ja? Ich lese auch mal Vers 29 nochmal. Auch das kommt her von dem Herrn Zebaoth. Also, wie der Bauer was macht. Das, was der Bauer macht, das macht er nicht einfach so irgendwas durcheinander, sondern das, was er macht, das hat alles Sinn. Das hat alles Zeit und das hat alles seine Ordnung. Ja, Gott hat das wunderbar geführt, auch ihm gezeigt, wann was dran ist. Und der Bauer weiß, warum er was macht, damit er zum Ziel kommt. Und dann sagt er, so ist auch unser Gott. Sein Rat ist wunderbar und er führt, und hier, er führt es herrlich hinaus. Das ist das Ziel mit dem Gleichnis. Zu sagen, ihr Lieben, auch liebes Volk, vielleicht kannst du bestimmte Dinge nicht wirklich verstehen, wie Gott was zueinander führt. Aber eins sollst du wissen, und wir sprachen doch auch letzten Sonntag nochmal, wie Gott Jesus vorgestellt hat, ja, oder wie Jesaja ihn vorstellt, ein wunderbarer Ratgeber. Und hier ist das Wort nochmal ganz klar. Gott ist ein wunderbarer Ratgeber. Er führt alles zum Besten hinaus. Nur eins erwartet Gott. Vertrau ihm doch. Das will er sagen. Vertrau ihm doch. Hör mal, ich habe einen Eckstein gesetzt. Ich habe eine Grundlage gelegt, ja, an dem du dich festhalten kannst. Vertrau dem. Ich weiß, was ich tue. Und ich führe das nach meinem wunderbaren Rat zum Besten hinaus. Das hat mich so ungemein ermutigt, ihr Lieben. In meinem Leben, wenn ich Dinge nicht ganz nachvollziehen kann, dass ich sage, Herr, und dennoch klammere ich mich an dich, weil du ein wunderbarer Ratgeber bist. Und so wie du mich führst, führst du vielleicht andere nicht. So wie meinen Bruder führst, führst du auch nicht so wie mich. Ja, sondern er hat für jeden Einzelnen einen Plan, mit dem er führt. Durch Höhen und Tiefen, ja, die wir nicht immer verstehen können. Aber sein Rat ist wunderbar. Sein Weg ist wunderbar. Er führt alles zum Besten hinaus. Nur eins sollen wir machen, an ihn festklammern. Und das wünsche ich mir so von ganzem Herzen, dass wir das so auch heute mitnehmen, auch aus diesem Wehruf damals. Er ging an Samaria, an Jerusalem, an die führenden Propheten damals, dass sie sich doch nicht an diese haltlose Dinge festhalten, an Dinge, die vergänglich sind. Er hat sie auch gewarnt. Das wird vergehen, woran ihr festklammert. Es kommt einer, es wird alles zerstören. Ja? Ich biete euch etwas an, woran ihr festklammern könnt, denn ich werde euch eine Krone setzen. Ich werde euer Kranz sein. Ich bin der Eckstein, alles gibt er. Nur halte dich fest an ihm. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Möge Gott uns dabei segnen, dass wir das umsetzen können, auch in unsere Praxis. Lasst uns zusammen noch beten zum Schluss.